Heute haben wir hier zwei fantastische Menschen der Weinszene. Best Sommelier des Jahres 2023, Florian Richter. Und Entdeckung des Jahres 2023, Alexander Schregel. Hier bei Vino Vista, der Podcast mit Geschmack. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und dann würde ich mal sagen, los geht's.
Weine ändern sich, die Zeiten ändern sich.
Stilistik
und
ändert
vor
sich.
Allem auch, wenn es die Küche siehst. Früher wurde viel mit Butter und Butter dick, dick, fett, fett.
Ja.
Und dann auch die Weine, Chardonnay ist aus dem Burgund, super, ja. Super, super, super fett. Deutsche Weine, viel Süße. Ja, jetzt wird alles leichter, alles eleganter, weniger
Butter. Ein bisschen asiatischer auch in der Küche,
genau, glaube ich. Ne? Die Weine werden schlanker. Also Chardonnays aus dem Burgund sind auch keine Schlachtschiffe mehr. Ja, aber deswegen, wir hatten vorgestern eine Probe, da hatten wir auch einen 64er Meursault dabei. Das Ding konntest du dir so aufs Brot schmieren. Aber würdest du so nicht mehr produzieren heutzutage?
Vino Vista. Kennerfolge. Wir tauchen ein in die Welt der Weine. Mit Winzern, Sommeliers und Sterneköchen.
Wir sind heute in Hattenheim mit Florian Richter. Hallo Florian.
Servus.
Hallo. Servus. Und natürlich mit dem Gastwinzer heute, Alexander Schregel.
Moin.
Moin. Und haben uns heute hier getroffen in der Winebank in Hattenheim. Die älteste, ne, Florian, glaube ich?
Die erste.
Die erste,
also,
ne?
Ja, also ich muss mal überlegen. Ich glaube, jahrgangstechnisch, letztens gab es Jubiläum. Ich glaube, 2010, 2011. Also es ist noch gar nicht, der Keller ist natürlich älter, aber das Projekt ist eigentlich noch frisch, ne?
Ja. Und mittlerweile, glaube ich, sehr groß geworden, ne? Also haben einige neue Eröffnungen im Jahr gehabt.
Ja, also auch da wäre gut, wenn man sich mal vorher informiert hätte, glaube ich. Aber ich glaube,
Heidelberg es ist aufgemacht.
2023 jetzt, ja, also Heidelberg. Mallorca kommt auch, Zürich. Es gibt in Washington DC gibt's auch eine. Also ist zwar die einzige außerhalb Europas zurzeit noch, aber.
Mosel hat letztes Jahr aufgemacht.
Stimmt, Mosel ist jetzt auch. Also deutschlandweit oder überhaupt Wien gibt's eine. Bern kommt oder ist schon.
Ja. Nahe. An der Nahe wird aufgemacht.
Ah, okay.
Die ist auch schon in den letzten Zügen, soweit ich das gehört habe. Ja. Und du warst jetzt vielleicht ganz kurz noch zu dir. Du warst, man kann ja gratulieren zum verdienten achten Platz. Du warst jetzt in Belgrad bei einer Veranstaltung. Vielleicht kannst du so ein bisschen was erzählen.
Genau, also achter Platz hört sich immer so ein bisschen wie so Mitmachurkunde an. Ist aber eher, also da kann man sich schon sehr drüber freuen, weil ich war jetzt beim Wettbewerb Best Sommelier of Europe, Africa and Middle East. Das findet alle zwei Jahre statt von der ASI, also der internationalen Dachverbandorganisation der Sommeliers. Man kann es so vergleichen, es gibt zwar noch eine Weltmeisterschaft natürlich oben drüber und auch noch Regionalausscheidungen in also Ozeanien, Pazifik oder Amerikas. Aber in Europa ist es quasi der zweitgrößte Wettbewerb und ja, so ein bisschen die Olympiade der Sommeliers. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Und am Ende waren 41 Länder dabei. Ich habe es bis ins Halbfinale geschafft, bin am Ende Achter geworden und das dann schon, was man sagen muss, wenn man es in dieser Kategorie der Spitzen-Sommeliers und Sommelieren, also selber dann auch, weil die sind alle genauso bescheuert wie einer selber, manche vielleicht noch ein bisschen weiter. Und dann, wenn man das erste Mal dabei ist, ist so ein achter Platz wirklich sehr, sehr gut. Ja.
Ich denke, da kann man schon gratulieren. Ne? Also auch in der Quote mit 41 Kollegen sich dort in den Wettkampf zu begeben, ist das, glaube ich, schon großes Kino und spannend oder?
Absolut. Weil wie gesagt, das ist ja vor allem, also wir waren ja in Serbien gewesen, in Belgrad, gerade in den osteuropäischen Ländern passiert ja unglaublich viel, nicht nur was jetzt Wein betrifft, sondern auch Weinkultur, also was die Sommeliers hier transportieren. Jetzt die baltischen Länder sind da auch immer sehr stark, weil die auch eine sehr starke Entwicklung haben in Richtung Genuss- und Trinkkultur. Der Gewinner kam am Ende aus Estland, der Mick.
Stark.
Zweiter war ja Frankreich mit Pascalin, die auch eine unglaubliche Erfahrung hat. Und Martinez aus Litauen, der dritte Platz am Ende. Also Baltikum zweimal weit vorne. Stimmt. Und ja, wie gesagt, es geht am Ende um alles, was flüssig ist, weil wir hatten über Bier, Spirituosen, Wein, Koschuh am Ende alles Mögliche in der Hand. Ja.
Stark. Und du zählst so ein bisschen auch zu der jüngeren Kategorie, ne? Im Wettbewerb.
Ja, also genau, also das hört sich manchmal komisch, wenn man so mit Ende 30 ist, man gehört zur jüngeren Kategorie, aber da gab es schon ein paar mit ein bisschen mehr grauen Haaren als ich. Aber dann natürlich auch der dementsprechenden Erfahrung, denn es ist einfach das, was auch der Schlüssel ist. Am Ende Wissen kann sich natürlich jeder aneignen über die Jahre mit viel Faszination, aber Erfahrung.
Expertise ist ja schon wichtig.
Genau, Erfahrung und Expertise gehen dann immer zusammen einher. Und viele sind, also es sind auch ein paar Master Sommeliers dabei. Eigentlich sind fast alle advanced, wie ich selber auch beim Court of Master Sommelier gerade, die Fortbildung oder die persönliche Challenge mache, wie man es auch immer nennen will. Und ja, die sind alle, wie gesagt, in ganz vielen verantwortungsvollen Positionen. Und manche bereiten sich ein halbes Jahr, ein Jahr auf so einen Wettbewerb vor. Also da steckt viel, viel Arbeit drin. Und ich glaube, jeder, der persönlich auch immer ein bisschen Ehrgeiz hat, der kann das ein bisschen nachvollziehen, dass wenn man sei es im Fußballverein am Sonntag oder wann auch immer.
Ja, du warst ja auch im Trainingscamp, habe ich gesehen, so ab und zu, ne?
Ja, wir haben ja schon auch ein bisschen trainiert, so ist es nicht. Das ist natürlich, also klar, natürlich Blindverkostung, Theorie muss man mit sich selber ein bisschen ausmachen, weil da kommen so Theoriefragen, zum Beispiel einfach 16 Biere dastehen und du sollst es dem Land zuordnen, wenn du jetzt noch nicht alle Länder bereist hast der Welt, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Klar, muss auch allen 41 Ländern was dabei sein. Also Weinberge in Luxemburg zu kennen, ist vielleicht nicht mein großes Hobby, aber der Kollege aus Luxemburg oder aus Belgien, die haben dann vielleicht auch dann so eine Frage. Auf der anderen Seite, es war auch ein Bild dabei vom, also wir mussten Weingüter erkennen.
Die Lagen, oder?
Nee, da war ein Foto. Wir mussten das Weingut hinschreiben und eben die Appellation. Und da war unter anderem auch der Schatzhofberg von Egon Müller, aber in dem Fall nicht von vorne, sondern von hinten aus dem Weinberg fotografiert. Die wenigsten, glaube ich, standen schon wirklich oben im Schatzhofberg. Die meisten stehen immer unten vor dem Weingut.
Ja.
Von daher, das war so ein bisschen der Trick an der Sache, oder auch bei Vega Sicilia, die Hofeinfahrt einfach mal aus der anderen Perspektive geknipst. Also es hat dann immer schon geholfen, wenn man schon mal vor Ort war. Aber wie gesagt, das ist ja auch das, was ja ausgeht, wenn man irgendwie eine gewisse Passion oder Leidenschaft dafür hat, dass man auch vielleicht auch die Möglichkeit hat, hier und da mal die Weingüter zu besuchen. Und dann, ja, dann hilft sowas auch immer mal ein bisschen weiter. Trinken bildet, ne?
Trinken bildet, absolut. Du arbeitest ja auch in einem renommierten Haus hier. Ja.
Genau.
In der Nachbarschaft.
Genau, ich bin ja quasi zwei Häuser weiter im Kronenschlösschen als Maitre und Hetzsommelier zu Hause. Und wir haben ja eher ein riesen Weinportfolio, also über 50.000 Flaschen im Keller. Es ist, die Weinkarte ist auch immer online, sind es aktuell knapp 4.400 Positionen weltweit. Natürlich decken wir jetzt nicht unbedingt den Sake-Bedarf ab. Also die eine Flasche Sake, die wir bei uns ausschenken, ist vielleicht auch schon viel.
Aber ihr habt eine Jahrgangstiefe.
Genau, aber wir haben die Jahrgangstiefe, wir sind international.
Also auch nicht nur im Rheingau, sondern auch wirklich die Franzosen.
Es geht wirklich rundherum. Und auch Kalifornien ist so ein großes Anliegen von mir. Also die ganze neue Welt finde ich extrem spannend. Und ja, dann natürlich die eigenen Projekte dann mit Florian Fine Wine, wo wir dann eben auch mal Pfade gehen können, die wir vielleicht im Kronenschlösschen, wo wir traditionell Betrieb nicht immer alles beschreiten können. Wo wir eben dann auch mal, wie gesagt, vielleicht auch neue Generationen mit nach oben ziehen können, auch über interessante Produkte sprechen, verkosten, trinken können, denn
auch Trends entdecken, ich glaube. Ja, deswegen sind wir heute auch hier und haben auch Newcomer, kann man das so sagen?
Ich glaube, das kann man also.
Jungwinzer-Talent, kann man das so sagen, Alex?
Noch jung, aber. Talent müssen dann andere beschreiben.
Ich glaube, das ist schon, da ist schon geurteilt worden drüber, habe ich gelesen. Aktuell ja auch wieder 3,5 Sterne beim Eichelmann, ne?
Genau.
Ja, habe ich noch heute Morgen gelesen. Also stell dich vielleicht mal ganz kurz vor, was du machst, wie lange du schon eigenen Wein herstellst.
Ja, Alexander Schregel, aus dem Rheingau, geboren im Rheingau und viel unterwegs gewesen. Nicht in Geisenheim studiert, sondern in Neustadt, weil Geisenheim dann einfach als Rheingauer ein bisschen zu nah war und einfach schon immer irgendwo der Gedanke war, Augen zu öffnen und wohin
wegzugehen. Ist die Luft ein bisschen anders in Neustadt? Oder?
Oh, also ja, nicht ganz so neblig im Winter.
Okay. Und also ich kenne nur diese legendären Partys oder die Abendveranstaltungen in Geisenheim.
Ja, die sind in Neustadt nicht ganz so wild. Die muss man dann selbst veranstalten. Okay. Aber es war auf jeden Fall kein Fehler. Im Gegenteil, ich würde es immer wieder machen. Weil ja die praktische oder das duale Studium und der große Praxisanteil ist schon schön, dass man auch während dem Studium immer wieder woanders hingehen kann, in andere Betriebe, ohne dass man dann.
Durch das Studium wart ihr dann viel in der Pfalz unterwegs oder wirklich auch darüber hinaus dann?
Auch darüber hinaus. Also man hat, das geht 4 Jahre Regelstudienzeit und in den 4 Jahren hat man 24 Monate Praxis und schließt dann auch mit einem Winzergesellen ab am Ende. Und in diesen 24 Monaten hat man, ich glaube, 6-mal die Chance, sechs verschiedene Betriebe zu sehen. Ob das in Deutschland oder.
Kannst du dir aussuchen?
Das kann ich mir komplett aussuchen.
Ah, cool, das ist ja cool.
Und das hat schon, da hat man auf jeden Fall einiges gesehen. Wenn man dann nebenbei in der Pfalz noch ein bisschen während dem Studium arbeitet, kann man da auch nochmal ein bisschen was sehen und probieren. Und das war schon, also die Zeit will ich nicht missen. Genau, 2018 dann abgeschlossen. Hab dann auch gleich angefangen, beim Weingut Leitz zu arbeiten. Vor der Haustür. Aber das hat mir dann am Ende die Möglichkeit gegeben, dann 2020 nebenher zu Hause noch ein eigenes Projekt zu starten. Mit ursprünglich eigentlich nur Sektgrundwein als Idee oder Sekt zu machen, weil es einfach besser in den Betriebsablauf passt, wenn man mit der Lese vom Sektgrundwein schon fertig ist, bevor dann alles andere anfängt. Aber dann 2021 gab es auch die Möglichkeit, ein paar schöne Weinberge in Rüdesheim zu pachten, im Rüdesheimer Berg. Und da war dann die Entscheidung relativ schnell eigentlich gefallen, da nicht Sekt draus zu machen. Und so gibt es dann auch seit 21 und eigentlich jetzt hauptsächlich ja, Stillwein, Riesling, 100% Riesling.
Aber Lagenwein, ne?
Lagen, Ortswein, also Portfolio schon relativ klassisch aufgebaut.
Was hast du an Wein, wenn wir da mal so ein bisschen mit den Ortsweinen...
Also ich habe Lagen in Lorsch, Rüdesheim und Hallgarten.
Was ja schon Top-Lagen sind, ne, Florian, hier in der Gegend,
ja, das muss man schon... absolut, absolut.
Das muss man schon mal...
Das, wenn man halt von null anfängt, kann man sich das alles so zusammensuchen, wie man...
Und die Parzellen sind auch am Markt? Also ist das hier so, dass das so, dass du darüber verfügen kannst und sagen kannst, ich möchte hier was pachten und bewirtschaften?
Also 2020 war das noch ein bisschen schwieriger oder 21, aber jetzt mittlerweile findet man da sehr, sehr viel.
Mittlerweile, glaube ich, kommt da schon mehr auf den Markt, weil ich meine, eine Zeit lang war nichts auf dem Markt. Weil
also ich kenne das ein bisschen von der Mosel, dass das so, ja. Da ist das sehr schwierig. Also wir reden nicht nur von Top-Lagen, sondern an der Mosel ist das immer so ein bisschen schwieriger mit diesem, ich nenne es mal Geschachere.
Ja.
Ne? Also da werden ja auch irgendwie Lagen getauscht oder Parzellen getauscht, um einfach das mal anders zu bewirtschaften. Aber hier ist das ein bisschen unkomplizierter, aktuell.
Ja, man kommt natürlich jetzt auch nicht überall dran, aber mit ganz guten Kontakten ist das schon möglich.
Und mittlerweile ist ja auch so, wo der Weinabsatz leider weltweit so ein bisschen schwächelt, das fällt natürlich auch rein, dass vielleicht der eine oder andere eher gewillt dann ist, was abzugeben. Und ich habe der klassische Feierabendwinzer, der irgendwie so seinen halben Hektar noch irgendwie macht, der sagt dann, Dankeschön.
Also das ist ein ganz großer Punkt auf jeden Fall.
Also gibt's noch so quasi so Feierabend-Hobby?
Ja,
echt?
Ja. Oh, krass. Also gerade auch in Lorsch, da ist es sehr extrem. Ja. Und in Lorsch.
Die Steillagen will auch nicht jeder haben.
Nee, Steillagen.
Ja, du musst sie auch bewirtschaften dann, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Was hast du aktuell an Sachen in der Pacht? Wie viel?
Ich habe
schon Hektar?
Ja, also ich bewirtschafte jetzt 2,5 Hektar und bin gerade dabei, vielleicht nochmal ein bisschen was dazu zu nehmen.
Das ist schon ordentlich für...
Nebenher.
Für nebenher.
Für nebenher,
ja.
Und irgendwie vorhin fiel mal so eine Zahl mit 15.000 Flaschen, das ist schon...
Ja, also das ist jetzt so ein bisschen mein Bruder, der hilft noch viel mit, der ist noch in der Ausbildung, aber sonst sind die Wochenenden dann schon voll.
Hm. Ja, aber sonst ist, glaube ich, du hast ja im Portfolio so Gutsriesling, dann Hallgarten und Rüdesheim,
genau.
Ortsweine.
Lorsch soll noch dazukommen.
Lorsch soll noch dazukommen.
Als Ortswein,
dann. Als Ortswein, genau. Dass man die drei Orte dann noch abbilden kann.
Und dann halt innerhalb dessen, also ich meine, die Lagen, das klassifiziert sich, glaube ich, selber dann so ein bisschen raus, aber es ist ja dann mit Bischofsberg, den wir jetzt dann später ja auch probieren, dann Kapellenberg in Lorch, also Bischofsberg-Rüdesheim, dann Rüdesheim ist Roseneck.
Roseneck, genau.
In Lorch dann neben Kapellenberg auch Schlossberg. Was sicherlich mit die raste Variante ist dann zurzeit. Und dann ist, glaube ich, je nachdem, was ihr halt rausgesucht habt, der Sekt ist Hinterkirch, Assmannshausen.
Frankenthal.
Oder Frankenthal, ja.
Okay. Bruntal-Steinberg noch in Lorch.
Bruntal-Steinberg, ja.
In Hallgarten, ja, das ist Jungfer, schreibe ich aber so nicht. Also das ist für mich Ortswein und dann soll irgendwann in Hallgarten nochmal Händelberg dazu kommen.
Aber dann hast du das schon ganz gut gestreut, ne? Wie so ein bisschen so.
Das ist schon ein bisschen Fahrerei, aber das sind so die Lagen, also Lorsch finde ich mega spannend.
Ja, gut, da sind schon so ein paar Rosinen jetzt dabei, ne? Muss man.
Ja, das ist vor allem ja, glaube ich, das in den letzten Jahren viele Winzer versuchen im Rheingau auch immer gerne mal, wenn man dann natürlich dann ein Stück weit expandieren kann, dass man verschiedene Bodenarten oder auch überhaupt Lagen, weil wenn du nur Lagen in Östrich hast, hast du vielleicht einfach nur Löss und Lehm. Ne?
Ja.
Aber jetzt ein Hallgarten ist natürlich, allein wegen der Klimaerwärmung ist Hallgarten relativ spannend, weil die Weine sehr filigran sind. Du hast Löss und Lehm, du hast aber Buntschiefer mit dabei, Rüdesheimer Berg ist je nachdem, wo du drin bist, abgesehen davon Namen wie Berg Roseneck, das ist über die Regionen hinaus bekannt, der Bischofsberg ist ein bisschen kleiner. Und Lorch ist ja so der kleine Geheimtipp, wo irgendwie alle hinwollen, aber keiner will Steillage machen.
Aber das ist schon, also.
Und da haben wir.
Mit Historie auch, also bei euch, ne, das ist schon, also die Lagen haben schon Historie.
Der Lorch hat eine Riesenhistorie eigentlich, aber das wurde wirklich, damit viel auch eher Winzerinnen in den letzten Jahren schon auch viel getan, dass da wirklich auch Lorch wieder bekannt geworden ist, weil das Potenzial von Lorch und Riesling war immer riesig.
Ja.
Aber.
Also auch wenn du so ein bisschen, wie wir das machen, so ein bisschen gereift trinken, finde ich das, also die Lagen begegnen dir immer schon mal nochmal, wenn du so aus den 70er Jahren was trinkst und das finde ich schon spannend. Also
das ist was ganz anderes wie der Rest vom Rheingau und das macht es eigentlich aus. Und wie man da hinfährt, das ist wie so ein bisschen Urlaub.
Ich denke, wir sollten was trinken oder was verkosten.
Ja, so sollen wir mit Sekt anfangen?
Gern, ja.
Ja. Dann ist ja quasi der erste Weinberg, den du dann genommen hast oder bekommen hast.
Also das waren noch zugekaufte Trauben.
Ja.
Das kam spontan die Idee dann anzufangen, also die Idee, das überhaupt zu machen, war schon relativ lang, aber dass es dann wirklich soweit war dann im August und ich glaube am 4. September habe ich den Raum gelesen.
Weil wir haben am Ende jetzt ja, also Spätburgunder, Blaudenauer, Brückner Tür, ne, man hat es gelesen hier, September 20, 3er Hefelager.
Starke Nase.
Ja, also 20er Jahrgang, ja. Ich glaube, wer hat es vorher noch gesagt, gibt es jetzt seit 3 Tagen.
Ja, so, ja. Im Verkauf. Ja. Also Leute, ja. Seid schnell. Also Nase stark, ne?
Ich finde es ja faszinierend, also bei Pinot oder halt Spätburgunder, also das ist ja in der Champagne, wenn du drüber sprichst, über Blanc de Noir, das sind immer die kräutrigen, eleganten, ganz feinen Geschichten, die aber trotzdem relativ breit sind. Also wer gern Bollinger trinkt, da ist ja immer super viel Pinot drin im Anteil, ein bisschen Holzfass. Und in Deutschland habe von an der Nahe, Dönhoff macht einen genialen Pinot Noir Sekt. Und wer schmelzig mag, diese ganze Buttergeschichte und dann Steinbutt dazu, der soll Chardonnay trinken. Ja. Wer es kräutrig mag und auch ein bisschen mehr Power haben will, trinkt Pinot. Und das ist halt gerade mit gutem Hefelager, das hier auch echt fein rausgearbeitet.
Das hat man 3 Jahre, hast du?
Mhm. 3. Genau, 36 Monate.
Versektest du selber oder das lässt du machen?
Das habe ich bei einer Freundin machen lassen. Ja. Da hatte ich damals noch überhaupt nicht dran gedacht, das selbst zu machen. Und auch jetzt, seitdem dann der Fokus mehr auf Stillwein wieder gelegt wurde.
Aber ich finde den stark.
Das ist super, ja.
Was machst du da an Flaschen, wenn ich nur mal so, damit wir mal ein Gefühl für kriegen? Was
das
hast du
sind da jetzt, ich glaube, 900 Flaschen.
Ja, ja, 880, also 20 trinkst du selber dann. Ja.
Genau. Ja. Selten, aber.
Stark. Wo bewegen wir uns da? So Endverbraucher, um da mal ein Gefühl für zu kriegen, wenn ich jetzt sage.
Das sind 28 Euro.
Ja, also bist du im ganz normalen.
Ist ordentlich, also ist anständig.
Guten Sektbereich.
Ja. Und die Winzersekte, also ich finde gerade die letzten Jahre, du Florian, wahrscheinlich, ja. Ich finde, da ist die letzten 5 Jahre extrem viel passiert mit. Ja klar, Raumland sowieso. Ja,
aber man muss glaube ich immer so sehen, dass die letzten 5 Jahre kam extrem viel auf den Markt. Die Winzer haben vor 10, 15 Jahren, muss man mal überlegen, haben sich viele ja schon Gedanken gemacht über Top-Schaumwein. Weil das Thema Sekt hört sich immer so billig und günstig an, weil wir in Deutschland ja auch so viel so Konsumware noch trinken. Das gibt's in anderen Ländern gar nicht. Da heißt dann immer Cremant, das hört sich irgendwie toller an.
Hört sich charmant an.
Ja, aber wirklich diese Premium- oder Winzersekt-Varianten, da kam in den letzten 5 Jahren extrem viel und zwar kleine Chargen meistens.
Aber auch qualitativ.
Ja, weil es auch gute Probiergeschichten waren. Muss sagen, wenn du das blind auch neben andere Sachen stellst, das egal ob Champagner, Franciacorta oder auch Sparkling aus der New World, das steht alles auf einer Ebene. Österreich ist mit seinem Sekt jetzt super erfolgreich.
Ja.
Ist nicht so, dass die Winzer gestern angefangen haben, vor 5 Jahren angefangen haben, Sekt zu lernen, das konnten ja, gut, die vorher schon, aber halt, man muss das immer ein bisschen ankurbeln, ne?
Genau, auch du musst halt ja auch du musst die Reserven ja auch aufbauen, halt. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie du da mitarbeitest, mit den Weinreserven. Das baut sich ja auch auf. Es ist ja nicht so, dass du sagst, so, ich fange jetzt morgen an und stelle einen Schaumwein her.
Ja.
Sondern du brauchst, ne? Der hat ein Hefelager, der liegt 3, 4, 5 Jahre, bis er dann degorgiert wird. Also das braucht ja alles auch ein bisschen Zeit, bis die Flasche auf den Markt kommt und dann halt auch das kostet, was sie kostet.
Ja. Also deshalb bin ich froh, dass ich zwischendurch noch was anderes gemacht habe, weil jetzt erst anfangen zu verkaufen, das wäre irgendwann will man ja auch mal wissen, ob den Leuten das schmeckt, was man überhaupt macht.
Ja.
Und wie vertreibst du aktuell die Sachen? Hast du einen Webshop, habe ich noch nicht gefunden?
Nee, also Online-Shop habe ich mich eigentlich entschieden oder dagegen entschieden, mir war von Anfang an klar, das muss über Handel und Gastronomie gehen, weil so viel Zeit. Dadurch, dass ich einen Hauptjob habe, kann ich jeden Tag bei mir jemand klingeln und
Pakete abholen
und zur Verkostung kommen. Geht natürlich auch, aber nur mit Voranmeldung. Das war von Anfang an klar, dass ich da mit Händlern und Export zusammenarbeiten will. Und dementsprechend habe ich mich dann entschieden, um da den Händlern nicht irgendwie reinzugrätschen, dass ich keinen Webshop habe, sondern gleich über den Handel gehe.
Ich finde das halt auch stark oder eine starke Geste dann seinen Händlern gegenüber oder seinem Vertrieb gegenüber wirklich dann zu sagen, es geht nur über euch, über den Fachhandel oder Fachvertrieb, bevor man sich halt gegenseitig irgendwie so ein bisschen das Geschäft wegnimmt. Ich sag mal in dieser Größenordnung der Mengen. Wir reden ja nicht von 100.000 Flaschen, sondern wir reden von kleinen dreistelligen Mengen je Lage oder je Wein. Also und du bist, glaube ich, da auch, Florian.
Ich war dann anscheinend, also ich nehme ja auch ein bisschen was ab. Und also auch als ich mein eigenes Projekt oder meine eigenen Projekte auch nebenberuflich da jetzt gestartet habe, vor 1,5 Jahren, war es eigentlich der Erste, den ich angerufen habe, weil ich irgendwann das mal im Glas hatte. Ich hatte den 21er im Glas und habe mir gedacht, wow, ich hast sowas im Rheingau, habe ich noch nie probiert. Bin jetzt ja auch schon irgendwie 15 Jahre plus hier. Und habe mir gedacht, wenn ich ein eigenes Projekt anfange, weil ich mache jetzt eben auch Weinhandel jetzt seit 1,5 Jahre schon und bei mir auf der Homepage, also florianfinewine.com, ist mittlerweile auch die Sortimentsliste online. Ich habe mich auch gegen einen Online-Shop entschieden, weil ich gesagt habe, es gibt so viele Online-Shops, es gibt genügend Kollegen, wo du reinklicken kannst und dir, keine Ahnung, 10.000 Weine anschauen kannst in dem Filter und dann kannst du überlegen, was du haben willst. Und ich mache das zwar selber auch, aber ich fand es immer so unpersönlich. Und ich wollte eigentlich gerne, wenn ich einen Weinhandel mache, so eine gewisse persönliche Note reinbringen, also ohne, dass ich schon einen physischen Laden habe. Aber in ferner Zukunft gibt's das bestimmt einmal. Aber so lange habe ich gesagt, über die wöchentlichen Newsletter oder einfach auch über die Kontakte oder über Veranstaltungen die Sachen zu bewerben in kleinerer Form und das dann Stück für Stück persönlicher werden zu lassen, voranzubringen, also einfach auch einen Online-Shop hinzustellen. Wie gesagt, Sortimentsliste gibt es auch online als PDF immer zum Download. Das sind auch deine Sachen damit dabei. Und das ist dann, ja, weil das Weingeschäft, finde ich, ist, also gerade für, wenn wir für einen Endverbraucher sprechen, für den Konsumenten am Ende, ist so anonym geworden teilweise. Und
du klickst halt irgendwo, schiebst es in den Warenkorb, dann genau, kommt das Paket. Und
du kannst
und
dir über ChatGPT 50 Millionen KI-Beschreibungen auf einmal machen lassen, alles hört sich irgendwie gleich an. Wie gesagt, das ist Technik, die hilft auch weiter in vielen Aspekten, aber bei so einem emotionalen Thema wie Genusskultur, ja, wo Wein am Ende reingehört, finde ich, sollte man das auch persönlicher erleben. Und der Weg, den vielleicht auch du, oder den ich jetzt da gewählt habe am Ende auch, das geht alles ein Stück weit langsamer, aber man nimmt immer die Leute mit, die man haben will. Ja, weil es wäre auch, also ich glaube, wir hatten es ja auch bei deinem 22er-Jahrgang, also gesagt, ja, ganz so viel habe ich gar nicht mehr, weil das meiste ist eh schon weg. Und dann habe ich ja auch gesagt, es wäre gut, wir schauen, dass wir in Deutschland ein bisschen was verteilen können, weil es ist dann irgendwie schade, werden so tolle Weine produziert und die landen alle im Ausland. Und wir in Deutschland sind zwar oft manchmal ein bisschen langsamer. Ich meine, viele verpassen auch gerade den Aufsprung auf den deutschen Spätburgunderzug. Nicht jetzt von den Winzern, dass sie keine guten Spätburgunder machen, sondern dass sie einfach für Deutschland nicht mehr genügend verteilen können.
Ja. Jetzt muss ich aber einmal zwischenfragen, was macht denn einen guten Weinfachhandel aus? Was macht einen sehr guten Winzer aus? Beziehungsweise warum wird man Nachwuchswinzer des Jahres? Also da muss ja irgend so ein bisschen Feenstaub sein, wo er sagt, das macht uns unique.
Ja, also.
Du, Florian, bist ja so ein bisschen der Mentor und Entdecker der jungen Winzer-Szene. Kann man, oder?
Weiß nicht, ob ich gleich Mentor und Entdecker bin, aber ich versuche zumindest mit dem, was ich jetzt über die Jahre auch immer viel probiere und verkoste, auch Sachen rauszufiltern, wo ich einfach sage, da steht nicht nur eine Person dahinter, sondern auch das Produkt passt zu dem Qualitätsanspruch. Ja, und gehört gleich, also ich glaube von Alexander Seite gehört ganz viel dazu, was ich bei ganz vielen Winzern merke oder Winzerinnen auch, dass die sehr akribisch sich mit ihrem Produkt, ihrer Lage, ihrer Rebsorte auseinandersetzen und dann auch lieber den Abstrich machen und sagen, nee, so weit will ich jetzt gar nicht gehen, will mich da jetzt gar nicht so weit reinvermarkten lassen. Ich meine, das beste Beispiel ist beim Ortswein, den wir gleich probieren. Wer Hallgarten oder Rüdesheim bestellt zurzeit, kriegt ein Etikett mit durchgestrichenem Ort, weil am Ende die deutsche Weinkontrolle, also das hast du keine AP-Nummer für bekommen, da darf der Ort nicht draufstehen. Stand schon drauf, habt ihr dann durchgestrichen. Klassisches Thema, was ja immer wieder mal passiert, aber auch da hätten viele sagen können, ja okay, dann mache ich vielleicht nur, dann schreibe ich Gutswein drauf oder was auch immer.
Als Ortswein hast du keine AP-Nummer gekriegt, oder?
Also es ist ja schon verrückt, variiert oder? Jedes Jahr so ein bisschen. Kapellenberg hat im 22er Jahrgang nichts bekommen.
22 aus der Kapellenberg.
Jetzt ist ein bisschen blöd, dass gleich beide Ortsweine keine haben, also die Unterscheidung ist dann schon ein bisschen schwierig.
Ja, aber es ist dann, wenn man die Weine mal nebeneinander probiert, dann fragt man sich immer, was da los, aber auch jetzt in Bezug drauf, was muss man machen, um da vielleicht dieses bisschen Feenstaub. Ich glaube, es kristallisiert sich beim Verkosten auch viel raus, ob dieses Produkte an sich auch eine gewisse Seele haben oder ob es sehr uniform ist.
Das sind Emotionen unterm.
Genau,
die der Winzer in die Flasche bringt.
Genau, das hört sich immer so ein bisschen philosophisch an, aber es muss einen so ein bisschen anfassen und triggern. Wenn es das nicht tut, kann man es nicht transportieren. Und dann ist der Weg vielleicht manchmal ein bisschen weiter und ich merke es ja selber auch, wenn ich dann mit meinen Hotels oder im Restaurant sind es ja immer die Gäste, aber sonst mittlerweile muss ich auch sagen, in einem Fachhandel habe ich es auch Kunden, ne? Wo man aber mit denen genauso, ich schreibe sehr viele E-Mails, wo vielleicht nichts bei rumkommt, weil man einfach die Leute nur mal berät und das, finde ich, gehört aber dann auch mit dazu. Und das ist so, dieser Austausch von Expertise ist das eine, was ganz wichtig ist und ich glaube, es bringt ihn auch weiter, bringt mir auch weiter. Wir haben jetzt mal letztes Jahr auch mal ein, zwei Events zusammen gemacht, weil es wichtig ist immer, in der heutigen digitalen Zeit, finde ich, ich probiere Instagram auch noch aus, bin da kein Experte darin. Du musst den Leuten immer wieder sagen, was du machst und wie gut du es machst, weil ein großes Werbebudget tüncht manchmal drüber hinweg, wie schlecht Produkte sind. Und da will mir jetzt auch niemandem was vorwerfen, weil die machen einen tollen Job. Ja, aber
es gibt Marketing-Weingüter, genau, das muss man jetzt auch mal.
Es gibt auch Marketing-Weine.
Ja, ja, genau.
Und die funktionieren dann, weil ich bin als Mensch ja immer faul und möchte mich mit vielen Sachen vielleicht nicht so auseinandersetzen. Aber gerade Leute, die es so ein bisschen für sich als Hobby entdeckt haben, Wein- und Genusskultur, die probieren dann vielleicht auch mal, die sagen, okay, dann gehe ich mal in ein Drei-Sterne-Restaurant und sage ich, ja, habe ich jetzt nicht so angefasst, aber ich gehe mal in ein individuelles, vielleicht nur Ein-Sterne-Restaurant, aber das ist eigentlich gar nicht so hoch bewertet, aber es gefällt mir doch ganz gut. Also ne, die Leute, die auf der Suche sind, das ist wie so ein Drogen-Junkie nach, auf dem nächsten Kick. Manchmal.
Aber, ja gut, weil du immer irgendwie auf der Suche nach was Neuem bist. Also ja. Ich finde das auch stark, dass das sprechen wir auch irgendwie jedes Mal so ein bisschen mit. Ja. Es wird halt auch jünger, ne? Also ja. So Wein ist wieder, ich weiß nicht, wie du das im Haus merkst bei euch. Also Wein wird wieder jünger, es wird zugänglicher, auch wenn die Preise extrem durch die Decke gehen in Deutschland, finde ich persönlich.
Die Weinwelt dreht sich einfach schneller. Also es denke ich, passiert jetzt viel mehr auch jünger, moderner, schneller. Und die Preise, ich finde das Thema immer so, wir sagen in Deutschland manchmal, die Weine werden so teuer. Wir hatten in den letzten Jahren immer den großen Vorteil, extrem viel Wein günstig zu kaufen. Weil wenn wir im internationalen Vergleich gucken, sind wir in Deutschland, also viele Kollegen lachen über die Preise, die sie in Deutschland bezahlen für Wein. Deswegen, ich meine, du kannst sehr gut auch einfach deine Weine im Ausland verkaufen. Und da geht es nicht darum, dass du Preisabschläge irgendwie groß hinnehmen müsstest. Die meisten sagen, nö, ist ja eh schon günstig genug, so nach dem Motto. Und ich kenne es von ganz vielen Sommeliers, sei es aus und eben auch, sei es Frankreich, Spanien oder New York, London, deutsche Weine in einem Top-Segment, überhaupt gute deutsche Weine, vor allem Riesling und Spätburgunder, ist extrem gesucht und manchmal kann die Nachfrage, vor allem nach gereiften Weinen, gar nicht genug bedient werden. Und das ist dann etwas, was bei uns in Deutschland manchmal an der Realität vorbeizieht, weil wir dann sagen, ja, so ein Gutswein über 10 Euro, das ist schon teuer. Und das ist aber etwas, wenn ich einkaufen gehe und sage, ja, okay, darf jetzt die Gurke 90 Cent kosten? Und so weiter und so fort. Das ist, wir haben in Deutschland, was Wein und Genuss oder überhaupt Genuss angeht, manchmal oft so ein Preisschild davor. Der Österreicher ist stolz auf jeden Kürbiskern und bezahlt auch gerne 2 Euro für den Kürbiskern. Wir würden das nicht machen.
Ja, weil uns, glaube ich, aus der Vergangenheit heraus so ein bisschen die Verbindung dazu fehlt. Ja. Es ist, wie du sagst, ich weiß nicht, wann wir in Deutschland angefangen haben, dass man Reserve oder Lagerweine weglegt, dass man, ich weiß nicht, wie du das bei dir machst im Handel, dass du sagst, ich kaufe jetzt aktuelle Jahrgänge ein, die bewertet werden und veräußere die in 5 bis 10 Jahren als gereiften Wein. Das ist, glaube ich, viel zu spät erst in Deutschland passiert.
Ja, ich meine, das ist ja auch mal so ein Thema. Ich habe das bei mir wirklich auch, weil auch Alex habe ich damals gesagt, ich habe vor so im ersten Jahr, den zweiten, den ich dann gekauft habe und auch den ich jetzt gekauft habe, alles, was ich gekauft habe, gebe ich gar nicht in Verkauf. Ja. Sondern ich weiß, viele junge Winzer können auf keine Schatzkammer anlegen oder ich finde ja selber auch, man muss da ein bisschen vorsorgen. Deswegen werden Weine zurückgelegt, damit wir die später nochmal zeigen können. Natürlich ist es immer so ein finanzielles Thema und manchmal, also wenn man da jetzt zur Bank geht, dann sagt, ich hätte irgendwie gern 500.000 Euro, um die wegzulegen. Und dann sagen die natürlich, ja, okay, sind sie ein bisschen bescheuert. Ist auch so. Aber ich habe den großen Vorteil, dass ich privat schon seit über 10 Jahren Wein gesammelt habe und somit mir quasi mit meinem flüssigen Budget mir dann die Möglichkeit gegeben habe, da ein bisschen flexibler zu gestalten, weil man dann eben sagt, okay, dann gibt man was aus den privaten Reserven frei und dann ist ein bisschen Geld da, um da mal was einzulagern, um es in 5 oder 10 Jahren eben auch zu zeigen, weil das Einfachste im Handel ist immer neu rein, gleich verkaufen innerhalb von einem halben Jahr und die Verantwortung der Reife dem Kunden und Co. überlassen. Ich habe das ein bisschen aus dem Hotel übernommen, weil da machen wir es auch so, wir kaufen die Weine jung ein, lagern sie teilweise 3 bis 5 Jahre, bevor sie überhaupt auf die Karte kommen. Aber da ist ja so ein gewachsener Betrieb, da stecken schon Jahrzehnte Arbeit drin. Und das möchte ich bei mir auch dann so implementieren, dass man da einfach auch von den Winzern Sachen zurücklegt. Natürlich, wie gesagt, man könnte auch immer manche Sachen komplett ausverkaufen. Am Ende muss man sich da manchmal selber ein bisschen bremsen und sagen, nee, dann gibt's das jetzt nicht mehr. Manche Sachen auf Nachfrage, weil wir können nicht drüber reden, dass Weine groß reifen können, wenn wir es nie zeigen können. Genau. Also wenn der Alex jetzt, keine Ahnung, in 5 oder 10 Jahren dasteht und sagt, ja, meine Weine können toll reifen, ich habe aber nix. Dann stehen wir genau an dem Punkt, wo es dann auf einmal irgendwie unglaubwürdig wird.
Genau. Und ich finde das irgendwie manchmal sehr schade, wenn du das so siehst bei Instagram oder wenn dann hier so Paraden gepostet werden, dass gute Weine viel zu jung getrunken werden. Ne? Und man muss ja auch mal ganz einfach, die sind dann weg.
Ja.
Es gibt Weine, wenn ich irgendwie 900 Flaschen habe, dann weiß ich nicht, gehen vielleicht 200 Flaschen an Privatiers und ein bisschen was in die Gastronomie und der Rest wird halt dann getrunken und dann ist es weg. Genau. Also wenn wir jetzt so ein bisschen von den großen GGs reden.
Das ist das beste Beispiel, glaube ich, also bei dir ja, Alex, der Locher Schlossberg, glaub 22, weil das war ja mehr als limitiert. Ja. Das ist ja auch quasi dann restlos, was waren es am Ende?
90 Flaschen.
Ja. Krass. Und jetzt 23 war es jetzt auch nicht unwesentlich mehr, glaube ich.
Ja, 10 mehr.
10 mehr, ja.
Ja, aber gerade das zeigt dir dann, dass man dann mit Händlern oder dass man Händler braucht oder Partner an der Seite, die halt das verstehen und nicht auf den Profit aus sind, sondern klar, irgendwann schon, aber dass man halt einfach sagt, man legt da was zurück, das kann vielleicht noch, das zeigt die Qualität.
Geld und verdienen das, müssen wir alle, aber ich meine, dafür gibt es ja auch diese Schiene Gutsriesling oder auch eben Ortsweine, dass man Stück für Stück, dass sich da auch so ein bisschen ranführen kann und dann die Gäste wollen das ja auch so ein bisschen erleben und ihr habt das, und wie gesagt, neu ist immer schwierig. Das Aufwärtsspiel, wo wir euren ersten Newsletter dann gemacht haben, auch mit deinen Weinen, da waren viele auch sehr vorsichtig und gesagt, ja, soll ich mal bestellen und dann.
Ja, gut, was der Bauer nicht kennt.
Ja, eben.
Ja, und da muss man mal.
Und manche fangen ganz klassisch an und sagen, da ist jetzt ja nicht mal eine Kapsel drauf. Ja, wo ich dann gesagt habe, ja, das macht jetzt da keinen Unterschied.
Ich muss jetzt aber dennoch einmal fragen. Frage 1. Was ist bei dir denn dieser das besondere Etwas, was du deinen Wein mitgeben möchtest? Also wo sagst du es, was macht die Seele bei dir aus?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man da anfängt, dass man eine ganz klare Idee braucht, wie soll das am Ende oder was will ich überhaupt machen? Was ist das Ziel? Also ist es ein Ziel? Ist das Ziel jetzt einfach nur einen Wein zu machen, den ich jetzt jeden Abend trinke? Soll natürlich auch sein. Aber dass man halt Weine macht oder... Also die Vision war immer so ein bisschen, oder was einen begeistert, ist immer so ein bisschen, oder mich begeistert, weil man große Weine, große Rieslinge aus Deutschland oder auch von der Welt getrunken hat, die gereift sind. Und dann, die stehen da wie eine Eins nach 30 Jahren. Und dann fragt man sich immer, wenn man das jetzt auch mit Kumpels probiert, was haben die gemacht damals, dass es so schmeckt, wie es heute schmeckt.
Ja. Also ich finde das ja immer, also Egon Müller mal außen vor gelassen und JJ, aber... Wenn du manchmal irgendwie Rieslinge nach 30, 40 Jahren aufmachst, die sind noch bumsfrisch. Ja. Ich finde das immer, und der Winzer hat ja damals nicht die Idee gehabt, er macht einen Wein, den wir, also außer Egon Müller, der macht einen Wein, den wir in 30, 40 Jahren trinken. Ja. Ja. Perspektivisch finde ich das wahnsinnig interessant zu sagen, ich produziere jetzt einen Wein, den ich wirklich irgendwie in einem Zyklus einfach mir wieder vorstelle, einfach mal eine Flasche ziehe und probiere und guck, wo steht der gerade, auf welchem Punkt und wo entwickelt der sich hin. Also ich finde das ganz spannend.
Und das, so habe ich mir dann auch die Lagen nach und nach zusammengesucht, dass ich glaube von Lagen, die ich jetzt habe, dass die das auch ganz gut am Ende können.
Ja.
Und vom Ausbau so Gedanken gemacht, also der Ausbau ist bei mir bei allen Weinen gleich, dass ich dann auch wirklich sagen kann, der Unterschied kommt aus der Lage und nicht bei dem einen Mal schmeiße ich dann Zeit und bei dem anderen nicht.
Ja.
Du machst alles spontan, ne?
Alles spontan, ja, alles ganz Traubenpressung. Dann bleibt es bis kurz vor der Füllung auf der Vollhefe liegen, es sei denn, es wird mir jetzt irgendwann der Einfluss von der Hefe zu groß, dann nehme ich es auch runter, aber da bin ich jetzt nicht dogmatisch und es bekommt dann auch Schwefel. Und das ist ja auch oft so ein Thema, aber das ist halt, glaube ich, gerade ein Punkt, um die Reife irgendwann
zu unterstützen. Du brauchst das, ja.
Ja, du brauchst also die wenigsten Weine der Welt, wurden ohne Schwefel, außer es sind fortifiziert.
Ja.
Also da bin ich auch, da muss man auch kein großes Geheimnis drum machen.
Ja.
Da.
Und dann braucht man halt einfach viel Leidenschaft, um da irgendwo das zu machen, worauf man Lust hat und was man auch selbst gern trinkt. Und der nächste Punkt ist halt einfach viel probieren, Augen offen haben und auch den Austausch mit anderen Kollegen, was man machen kann, es gibt immer was zu verbessern und wo man irgendwo den nächsten Schritt Richtung Qualität noch hingehen kann.
Und wie hast du jetzt so das Jahr 24 gesehen oder wie lief das bei dir so witterungsbedingt ab?
Ja, bin froh, dass es rum ist. Aber ich glaube, im Rheingau oder jetzt auch bei mir war es nicht so schlimm, wie es woanders war. Also vom Frost jetzt bei mir eigentlich komplett in Lorsch, waren so ein paar einzelne Stücke, aber sonst komplett verschont geblieben. Der Regen, freut man sich natürlich immer erstmal als Steillagenwinzer drüber, weil da oder in den Steillagen, die Lagen haben meistens als erst mit der Trockenheit zu kämpfen. Und dann so ein Jahr wie 23, wo man schon mit bisschen oder ganz guten Wasserreserven in den Winter geht und dann 24 viel Regen, macht natürlich den Pflanzenschutz und Wachstum und so weiter alles anstrengend, aber man freut sich dann schon über das Wachstum, was man da sieht, was man so die letzten Jahre nicht gesehen hat.
Ja, wir hatten sehr, 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 sehr viele trockene Jahre in den letzten Jahren.
Ja, und das ist dann schon schön und das war anstrengend dieses Jahr, aber in den nächsten Jahren, glaube ich, profitieren wir davon noch und das ist das, worauf man sich eigentlich noch mehr drauf freut. Und war anstrengend, war auch im Herbst.
Habt ihr auch so viel Regen hier gehabt zur Lese dann im September? Und
also wir haben gerade in Rüdesheim nochmal, wir haben in Rüdesheim zwei Wetterstationen, einmal im Bischofsberg und einmal hinten im Schlossberg. Und am Schlossberg oder Roseneck hinten, da waren es nochmal 50 Liter mehr Regen als vorne im Bischofsberg im September. Und das merkt man dann natürlich schon.
Ja gut, der August war ja nochmal warm, irgendwie so 2-3 Wochen, das war ja nochmal
recht
Sonne.
August war recht trocken, ja. Und dann, ich glaube, letzte Augustwoche hat es angefangen wieder.
Bis in die Leserei so ein bisschen, ne? Bis Mitte, Ende September.
Ja, es war das Ganze ja irgendwie so komisch regnerisch, auch so Terrasse draußen war immer mal so hopp oder top, ja.
Aber gut, die Zyklen werden halt auch immer enger, ne? Also, dass du sagst irgendwie, dann hast du eine warme Periode von 2-3 Wochen, also guck dir jetzt gerade draußen das Wetter an mit 16, 17, 18 Grad.
Aber die Extreme werden immer anders, aber ich denke auch, dass wenn man auch mit Winzergenerationen spricht, jeder muss sich immer auf irgendwas einstellen.
Aber das gab es doch auch früher schon, diese Kurven, oder?
Ja, Kurven gab es immer. Es gab immer, zum Beispiel der erste wirkliche Hitzejahrgang, sowas wie 2003, wenn man da mit Winzern spricht, da wusste man auch noch nicht, was sollte man halt unbedingt machen. Da hat man einfach mal gemacht, ne? Da waren dann einfach Süßweine ohne Botrytis, wusste man gar nicht vorher, dass es in Deutschland ging. Ja.
Das Mostgewicht spielt dann ja auch mit, ne?
Und da hat man dann auch gemerkt, okay, dann 2006 kann man wieder so ein heißes Jahr, 2007 auch, da hat man vielleicht dann irgendwann nicht mehr die Trauben freigestellt früh genug, sondern hat dann einfach die Laubwand gelassener, weil man dann damit erstmal das Traubensonnenbrand hatten in Deutschland, das gab's ja vorher nicht, ja, das musste man auch, ist mittlerweile ein vollkommen normales Phänomen, ja, das, mit dem man halt dann kämpfen muss. Früher war es oft vielleicht die Unterreife, denn es war ja, Wenn du früher 10 Jahrgänge im Mittel gesehen hast, waren vielleicht ein exzeptioneller, 2 gute, 2-3 Mittel und der Rest war quasi nicht zu gebrauchen. Ja, und die letzte wirklich schlechte Jahrgang in Deutschland war vielleicht 87. Da konntest du aber nur Eiswein machen. Ja, okay. Aber 88 war, 89 war, 90 dann schon, 91, 92, 93 gelten ja so als legendäre Süßweinjahrgänge, auch 94 vielleicht. Und da, also gibt keine wirklich schlechten Jahrgänge mehr. Und wenn du in die 60er, 70er und weiter zurückgehst, war das vollkommen normal. Man wurde auch ein bisschen anders Wein gemacht. Ich glaube auch, dieses Wissen an Generationen weitergeben, das ist klar, der Austausch unter Jungen ist auch immer gut. Aber was ich auch immer gemerkt habe, wenn man sich mit Winzern austauscht, die Erfahrung hast du bestimmt auch, es gibt manchmal Leute, die arbeiten in den Weinbergen seit 40 Jahren. Die haben vielleicht gar nicht so viel mit der Produktion und Co. zu tun, aber was die dann wissen, wie der Weinberg sich da entwickelt, wenn ich mit Stefan Molitor spreche, der hier in Hattenheim seit 50 Jahren oder 45 Jahren im Schützenhaus da seine Weine ausbaut und schon als Kind in der Weinbergslage unterwegs war. Oder eben auch hier in Lorch gibt es Weingut Graf von Karnitz, der Herr Gabelmann, der da ewig gearbeitet hat und die dann auch zum Beispiel auch eine Schatzkammer gepflegt haben und dann dazu halt in den Weinbergen einfach dieses Wissen dazu hatten. Die haben dann früher Süßweine hergestellt, ganz klassisch. Und immer umgekorkt und auch gereift, aber da gab es nicht den Markt dafür, aber man wollte das machen. Und dann kann man solche Schätze eben irgendwann immer mal heben. Aber ich glaube, die Erfahrung von den ganzen Winzern draußen ist bei all der Technik heutzutage, ist es unerlässlich. Im Burgund, weil letztens auch mit ein paar Winzern gesprochen, wo es einfach auch darum ging, mit die größte Erfahrung ist die unsere Mitarbeiter über Jahre in den Lagen und Co. erfahren haben. Weil die können dann sagen, hey, dann gehen wir da vielleicht mal 10 Tage eher rein und
Meine Generation, also ich bin jetzt Jahrgang 96, die kennt ja so einen Jahrgang, wie das jetzt dieses Jahr war, eigentlich überhaupt nicht. 15, 16,
gut, man muss 16 sagen,
war ein bisschen komplizierter, aber dann 18.
Winzer sind natürlich auch durch die letzten 10 Jahre oder vielleicht sogar 15 Jahre schon verwöhnt, kann man das so sagen?
Ja, also, auf jeden Fall.
Also,
ja.
Ne, also jetzt Global Warming hin oder her, oder dass die Perioden zwischen trocken, warm und Regen vielleicht kürzer werden oder anders sind als früher. Früher wusstest du, Juni, Juli, August war es 6 Wochen warm und trocken. Das war früher so. Also wenn ich als Kind meine Sommerferien, die waren trocken. Also jeden Tag. Ja. Und heute guckst du raus und dann ist es halt auch schon mal schwierig im Sommer irgendwie. Aber ich glaube, dass auch das dann die Unterschiede ausmachen, Florian, einen Wein in der Flasche zu haben oder dann, dass jeder Jahrgang halt auch an, weil das Jahr anders war.
Ja.
Das gibt ja aber irgendwo auch so ein bisschen den Kick. Also ich meine, es schont nicht die Nerven, aber das ist das.
Erzähl mal, wie lange du schlecht geschlafen hast dieses Jahr.
Och, ja, da muss man eher meine Freundin, glaube ich, fragen. Aber da gibt es schon
kurze klar, Nächte,
jetzt,
ne?
Also, ja, auch Gedanken jetzt, also.
Macht das Sinn?
Wie macht man das jetzt? Ich meine, jetzt bei mir ist es ja relativ einfach, ich bin allein, aber wenn ich dann in größeren Betrieben, wo es dann auch darum geht, dass man fertig wird,
hängen immer Existenzen und auch Umsätze dran.
Ja. Also wenn mal ein Jahr oder ein Wein oder zwei Weine wegfallen, weil die Lage durch ist, oder wenn du einen Frostschaden hast, wie andere Kollegen in Rheinhessen oder Mosel. Ja.
Nahe war auch ganz
krass. Ja, nahe, genau. Ja. Also ich glaube, da hast du schon Bauchweh und
auf jeden Fall
schlechte Nächte. Ne?
Ja, aber vielleicht auch die Laune nicht ganz so gut.
Ja, aber ich finde das stark, was wir trinken. Was
ist das denn?
Also wir haben jetzt ja hier dabei Hallgarten, den Ortswein 23. Hallgarten, hast du gesagt, Jungfer.
Genau, das ist Jungfer ja. Und ein bisschen was
ist alles Jungfer? Ah, Jungfer und Würzgarten, okay.
Und im Händelberg habe ich noch 2 Weinberge. Ist da auch noch, da noch nicht mehr drin.
Hm. Das ist jetzt 22 oder?
23. Genau. Ist auch der erste Ort seiner Hallgarten.
Richtig, ja.
Na, und dann habe ich gesagt, irgendwann, glaube ich, ist ja die Idee, wenn sich eine Lage rauskristallisiert, hast du schon gesagt, vielleicht Händelberg, dann
ja.
Darf auch ein Lagenwein raus. Weil das ist, glaube ich, auch immer bei dir dann auf den Flaschen, wenn man schaut, da steht ja immer drauf, wie viel abgefüllt. Und dann wundert man sich manchmal, warum es für einen Lagenwein manchmal mehr gibt wie Ortsweine. Aber das ist, glaube ich, dann, wenn du einfach die gewisse Entwicklung dabei hast und dann einfach sagen kannst, hey, das ist erstmal alles Ortswein. Und selbst wenn du daraus noch irgendwie 3 Weine machen willst, dann hast du wieder nur so Mikroparzelle leer. Also es muss ja auch am Ende, klar, muss vermarktbar sein. Aber ich glaube, bei Hallgarten ist das Spannende ja auch, wenn du nicht aus dem Rheingau kommst, kannst du mit dem Wort Hallgarten, das hat nicht so einen Donnerhall wie Rüdesheim, dann ist es manchmal ein bisschen kleiner. So in der Szene ist es schon bekannt, aber Hallgarten steht vor allem, ist ja oberhalb von Hattenheim, also liegt ein bisschen höher. Die Säure ist immer ein bisschen feiner, ich denke, das merkt man gut. Und gerade bei Riesling, da hast du mehr diese Weinberg, diese kühle Weinbergspfirsich-Fruchtstruktur, die aber extrem
23. Ein bisschen unreifer.
Ja, so ein bisschen unreif, aber auch so 23 ist ja auch so ein sehr charmanter Jahrgang. Ne? Das ist sehr rund, sehr, sehr trinkig.
Ich finde den sehr geschmeidig.
Ja.
Also ich bin nicht für junge Weine, ja. Aber ist absolut einen guten Trinkfluss. Also kannst du gut trinken. Also das, ja. Der läuft auch.
Das hat so, ich glaube, der 23er Jahrgang, wenn man das auch bei Kollegen probiert, so ein bisschen an sich, dass das früh, schon sehr früh
trinkbar
und Spaß macht.
Also ist wirklich auch einen guten Trinkfluss. Also ich finde, den kannst du so, macht Spaß. Also das ist, und die Mineralik finde ich schon, das ist stark. Ne? Also das, was ich dort dann an Mineralik im Glas dann.
Und was ist das für ein Boden?
Das ist, so Lösslehm.
Bisschen Schiefer habt ihr mit drin?
Bisschen Schiefer mit drin, so Buntschiefer, also andere Schiefer, wie das jetzt in Lorsch ist. Und das bringt einfach so ein bisschen, ja.
Aber er hat Charakter.
Ja.
Sehr besonders.
Ja, aber jetzt keine großen Ecken, also der hat Ecken und Kanten, aber jetzt nichts, wo du dich irgendwie groß dran vorbeigehen musst. Also der,
das ist super, super trinkig.
Ja.
Und ich glaube, was wir da schon, wir haben vorhin drüber gesprochen, wie gesagt, der Ort ist ja durchgestrichen, weil es am Ende keine offizielle AP-Nummer, dann darf der Ort nicht drauf. Warum kriegt so ein Wein? Also wenn man jetzt drüber, kann man sich immer drüber streiten, aber ist es dann, weil er so vielleicht doch eine kleine leichte Mini-Trübung mitbringt oder weil die Spontangärung mehr rauskommt?
Wenn ich das immer so wüsste.
Weiß man nicht so genau. Weil
also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass er nicht ganz klar ist. Also die sind alle unfiltriert.
Mhm. Ja.
Siehst du. Aber ist das die Maßgabe, Florian?
Ja, die müssen eigentlich schon klar
muss
sein.
Klar
also
sein.
Ja. Sobald eine leichte Trübung dabei ist, sagt man da in der Weinkontrolle, nö. Ja, da gibt es ja ganz viele und gibt ja manche Leute, das heißt, so die Ziereisen oder Bäcker, die stellen jetzt euch dann einfach nicht mehr an und machen nur noch Landwein. Weil die sagen, die haben auch die Diskussion,
ja.
Sagt der Hans-Peter Zier, sagt das ja immer ganz gut, er wird in seinem Leben keine AP-Nummer mehr kriegen. Deswegen lässt das einfach sein. Und die Weine, muss man nicht überstreiten, sind einfach top und auch so eine leichte Trübung. Wenn da ein bisschen Trub auch dabei ist, oder also selbst in den Flaschen, das macht ja nichts und es ist eher, ich vergleiche es immer mit, wenn's Rotweine hast, wo da natürlich viel Tannin drin ist, wie Cabernet Sauvignon, Merlot oder alte Bordeaux. Wenn du die von der Flasche nimmst und dekantierst und dann hast du noch das Depot, ist der Wein quasi von seinen letzten, sag ich mal, Lebensstoffen
befreit
und dann musst du ihn auch trinken. Ja, und solltest du vielleicht nicht irgendwie Stunden warten. Manchmal schon, wenn er jünger ist, aber gerade bei reiferen Weinen nicht und so ist es mit Riesling auch so, ich meine, wenn wir da zurückgehen, wie die früher zum Beispiel Wein gemacht haben, aus dem Stück Fass, die Sachen abgezogen, da wurde natürlich schon mal filtriert, aber das wurde alles aus dem Fass abgezogen, der Trub blieb unten drin und wenn unten noch ein bisschen Trub mitkam, da hat man eher manchmal meistens bei trockenen Weinen gesagt, vom Kloster Eberbach, wenn du reife Sachen probierst, ist öfters ein bisschen Trub mit drin, gerade aus den ganz alten Weinen, weil das den Wein ein bisschen Stabilität gegeben hat, ja, aber das ist auch schon 70, 80, 100 Jahre her dann. Und dann irgendwann hat man gesagt, nee, das muss alles klar, blank. Und dann haben wir zigtausend EU-Gesetze, an die man sich mittlerweile halten muss.
Wie filtriert wird und womit und ja.
Ja, aber das ist genau dann das Ding. Also das kriegt man ja dann auch nur raus, wenn man sich da mit alten Winzern unterhält. Und ich meine, das lernt man überall in der Schule. Also die Hefe wirkt ähnlich wie Schwefel reduktiv. Und ich glaube, das ist einfach irgendwo dann ein Punkt, der das Ganze ein bisschen frischer hält irgendwann in der Zukunft.
Ja. Aber ich finde das auch kein Mangel jetzt. Also ich finde auch, nee.
Das ist auch kein Mangel, das ist einfach immer, wie etwas gelehrt wird. Und da ist gerade Weinbau, ich habe es ja selber nicht gelernt, aber von dem, was man Sommelier dann immer auch lernt und sich anschaut, Techniken kommen und gehen.
Trends.
Und Trends sind auch mit dabei. Manche Sachen machen vielleicht auch keinen Sinn mehr. Zum Beispiel bei den Sommeliers muss man sagen, wir wurden früher, vor 10 Jahren, oder vielleicht ein bisschen mehr, haben wir immer extrem stark viel, gab es ja noch bei Wettbewerben, dass du viel auf Fehler verkostet hast, dass du auch mal so ein Flight bekommen hast, da sind drei Weinfehler drin.
Ja.
Weinfehler sterben fast ein bisschen aus, nicht nur, weil die Techniken besser werden und die Winzer besser werden, sondern auch, weil manche Sachen wiederentdeckt werden. Wir hatten jetzt zum Beispiel in Belgrad eine Verkostung, eine Blindverkostung, da waren Weinmittel, ich habe das nicht erkannt, das war ein Tavel, also Tavel ist ja ein Roséwein von der Rhone, ist relativ dunkel, aber das Ding war als Orangewein ausgebaut, also hatte Depot drin, trüb, super, auch extreme Bitterstoffe. Der Wein war eigentlich sehr angenehm zu trinken, natürlich ein Wein, der nur für gewisse Food and Wine Planning Geschichten passt. Das mussten wir dann auch erklären, für was wir den Wein verwenden. Also sollten sie nicht nur erkennen, sondern, das Ding zu erkennen war eh, ein paar hatten es wirklich.
Echt?
Aber ich meine, das ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben Tavel Orange probiert habe. Würde ich das letzte Mal gewesen sein, aber trotzdem. Das dann, früher hätte man das einfach gesagt.
Der hat einen Fehler.
Das Ding hat einen Fehler. Ja. Man hätte wahrscheinlich damit argumentiert, dass das Ding einfach an sich von der Filtration und von der Depotbildung einen Fehler hat. Ja. Auch Wein, die vielleicht, gut, Mäuseln ist wirklich ein Fehler. In manchen Weinarten ist es okay. Oxidation ist eigentlich ein Fehler. In fortifizierten Weinen gehört es dazu. Wenn ich einen gereiften Tawny Porter oder so habe, dann ist es dabei. Aber der klassische Kork, ja, der kann natürlich noch weiterhin vorkommen, aber je nachdem, was man für Verschlusssystem verwendet. Aber wenn wir über diese Sachen wie, ich habe immer noch, hast du auch gelernt, wahrscheinlich den Milchsäurestich, ja. Sauerkraut, ja. Wasser, wer seine Flasche Röderer Kristall aus der Folie nimmt und in die Sonne stellt, weiß dann mal nach einer Stunde, wie Sauerkrautstich schmeckt. Ja. Aber sowas passiert da eigentlich nicht mehr.
Ja.
Und deswegen ist jetzt auch alles, was in diesen modernen Wein oder mit den traditionellen Weinbautechniken wiederkommt, gerade aus der Orange oder aus der modernen Bewegung, ist viel akzeptierter. Auch ein Petnat war bis vor 10 Jahren undenkbar, dass sowas irgendwie in Frankreich gibt es immer noch Regionen, die das schon seit 100 Jahren so machen. Aber das war in Deutschland oder in vielen anderen Bereichen einfach so, boah, ja, so trüb und schmeckt irgendwie, habe ich ja selber auch immer gesagt, schmeckt so ein bisschen wie Federweißer, nur trocken.
Aber, ist schon ein Trend gewesen,
ja,
Petnat, oder ist immer noch ein Trend? Aber
ist immer noch ein Stück weit ein Trend, aber das ist eben auch.
Also ich folge dem Trend nicht.
Nein, ich auch nicht.
Aus gesundheitlichen Gründen.
Aber man kann es, glaube ich, immer damit vergleichen, ne? Weine ändern sich, die Zeiten ändern sich.
Stilistik
ändert
sich.
Und vor allem auch, wenn es die Küche siehst. Früher wurde viel mit Butter und Butter dick, dick, fett, fett.
Ja.
Und dann auch die Weine, Chardonnay ist aus dem Burgund, super, 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 super fett. Deutsche Weine, viel Süße. Ja, jetzt wird alles leichter, alles eleganter, weniger
Butter. Ein bisschen asiatischer auch in der Küche,
genau, glaube ich. Ne? Die Weine werden schlanker. Also Chardonnays aus dem Burgund sind auch keine Schlachtschiffe mehr. Ja, aber deswegen, wir hatten vorgestern eine Probe, da hatten wir auch einen 64er Meursault dabei. Das Ding konntest du dir so aufs Brot schmieren, aber würdest du so nicht mehr produzieren heutzutage.
Ja.
Ja, weil heutzutage sind Meursaults dann auch sehr, sehr viel feiner und das haben wir ja auch hier. Du hast Weine mit einem sehr reduzierten Alkoholgehalt.
Mit was arbeitest du? Wie viel Alkohol werden? Sagst du so 11,5 oder?
Ja, gibt's schon auch. Also es gibt auch 11. Es gab auch schon mal 13, aber das sollte es eigentlich jetzt, also 12,5, das ist schon das Maximum, was eigentlich. Und das ist auch, glaube ich, der Vorteil so ein bisschen mittlerweile. Man kann schon früher lesen, hat aber trotzdem von den Aromen her, die sind ganz gut ausgeprägt. Also es ist nicht so, dass man da jetzt lang warten muss, um am Ende trotzdem die Klasse zu kriegen, was man früher mit ewig langen Hängzeiten hat.
Ja, klar. Nee. Also ich glaube auch, das Wichtige dabei ist immer die Balance zu finden. Weil wie gesagt, wir haben jetzt ja den Sekt von dir im Glas gehabt. Jetzt hat man den Hallgarten Ortswein, uns gerade Bischofsberg schon mal eingeschenkt. Und auch um dieses Lagenportfolio ein bisschen zu entwirren, glaube ich, ist es ja so, dass du deine Lagen auch dann ein Stück weit dementsprechend klassifizierst. Und auch wenn es jetzt nicht offiziell draufsteht, aber ich glaube, ganz oben drüber steht ja dann der Schlossberg in Lorch, der Berg Roseneck, der Kapellenberg und der Bischofsberg sind dann so ein bisschen vielleicht die Premier Crus, die stehen so zwischendrin, Bodenthal Steinberg. Auch so, ich glaube, es darf am Ende jeder für sich selber entscheiden und eine gewisse Preisstruktur ist natürlich schon drin, allein wegen der Verfügbarkeit und weil auch aus der Historie raus einfach ehrlicherweise ein Roseneck die größere Reputation hat wie ein Bischofsberg. Ja, aber ich meine, wir haben jetzt hier 23 Bischofsberg im Glas. Ich weiß, du bist in Rüdesheim ja viel unterwegs in den Weinbergen, auch ja eben fürs Weingut Leitz. Gab es Name Grape Doctor oder Godfather of Grapes oder so, gab es auch schon, ja. Weil anscheinend hast du das draußen ganz gut im Griff oder kennst die Weinberge da auch ganz gut. Ich weiß, ihr seid nicht nur in Rüdesheim zu Hause, aber der Rüdesheimer Bischofsberg, der so an der Seite vom Berg liegt, der ist ja, fällt ja mal so ein bisschen unten durch. Was macht es für dich oder was macht die Weinbergslage da für dich? Also im Gegensatz zu den großen bekannten Lagen, die immer ja vorne am Rhein anlegen, ja.
Ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ob ich Bischofsberg wirklich aufs Etikett schreiben will. Also es ist meistens bei den Weinen oder bei allen Lagen war das so. Und das entscheide ich dann auch später erst im Fass oder irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wird alles, das ist dann meistens irgendwann Februar, März, alle einzelnen Tanks, also jeder Weinberg wird auch einzeln ausgebaut, nebeneinander gestellt und dann wird entschieden, was ist Ortswein, was ist Gutswein, was wird vielleicht Lagenwein. Ja. Also da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Und dann kann es auch mal sein, wenn jetzt gar kein Tank dabei ist aus dem Bischofsberg, der irgendwie so schmeckt, dass es Bischofsberg werden soll, dann gibt es halt nicht. Aber es gibt, Bischofsberg ist ja nicht ganz, oder ist nicht überall Bischofsberg. Es gibt Bischofsberg, das ist so ein bisschen nach dem Rottland, so ein kleines Plateau. Und dann steigt es aber hinten dran auch wieder an, Richtung Wald, zum Drachenstein. Drachenstein ist für mich sowieso eine Lage in Rüdesheim, die kaum jemand kennt, aber sehr spannend ist.
Okay.
Und genau unterhalb vom Drachenstein, wo es dann schon wieder ein bisschen steiler im Bischofsberg wird, da hat man ein bisschen höheren Quarzitanteil auch wieder, sonst ist es viel oder sehr lehmig. Und das macht es dann, glaube ich, ein bisschen spannender am Ende, was im Bischofsberg auch. Und dann gab es einen so einen Überraschungsmoment, das war von Breuer, ein Bischofsberg aus den 70er Jahren und der stand richtig gut da. Und da dachte ich so, ja, Bischofsberg.
Nehme ich.
Kann auch.
Ja. Finde ich sehr, sehr spannend, weil gerade bei Breuer, sie sind ja auch im Bischofsberg bekannt, wobei die eigentlich immer restsüße Weine oder Eisweine auch draus machen, wenn es dann die Möglichkeit gegeben hat. Was sonst, Bischofsberg ist mal so ein bisschen vom bischöflichen Weingut, gab es da immer auch spannende Weine. Und es hat so eine gewisse Griffigkeit, ne? Ich finde, es ist so ein Stück weit, finde ich es blöd, wenn man sagt salzig, aber es schmeckt so ein bisschen salzig, weil es einfach am Ende so eine gewisse Struktur hat. Weil im Gegensatz zu dem Hallgardner, der jetzt fast so ein bisschen kompakter, so ein fleischiger Riesling-Typ, ist das fast so ein bisschen skelettreicher, ein bisschen filigraner. Und wir haben es vorhin asiatische Küche angeschaut, also schwere Küche passt überhaupt gar nicht zu so einem Wein.
Nee.
Also brauchst du was Filigranes, da darfst du auch leicht mit Schärfe arbeiten, darf Ingwer dabei sein und sowas. Ja. Ne?
So ein bisschen Aromenspiel, ne?
Ja.
Das finde ich, also ich finde den ganz stark gerade.
Der ist Hammer.
Stark.
Und ich glaube, bei den Lagen ist bei dir immer für alle, die gern Motive sammeln. Du hast ja immer bei deinen Lagenweinen immer unterm Jahrgang, es hat alles ein eigenes Motiv bekommen.
Das ist so ein bisschen das Backup, falls ich die Lage nicht draufschreiben darf. Ja.
Okay. Hast schon ein bisschen vorgearbeitet.
Die Geheimnisse.
Branding.
Ja, bevor wieder der Schwarzstift angesetzt wird. Ja, und hierbei hast du nämlich draufstehen, 2300 Flaschen, Handlese, Holzfass. Holzfass ist, glaube ich, aber für die Lagenweine dann wichtig, oder?
Das ist, ja, also Bischofsberg ist der Einzige, der, ich hatte ja gesagt, alles wird gleich ausgebaut und Bischofsberg ist der Einzige, der so ein bisschen raussticht, weil ich glaube, das ist einfach vom Boden her auch was anderes ist, wie das, was ich sonst favorisiere, also eher das Skelettreichere. Und dann hatte ich aus ersten Jahrgang 2020 den Sektgrundwein in gebrauchten Barrix ausgebaut und dann hatte ich die 21 noch übrig, wollte sie nicht leer liegen lassen. Und dann
wie lange hast du die liegen auf dem Holzfass?
Ja, die liegen auch bis kurz vor der Füllung, aber die sind, also es ist so alt, dass da überhaupt kein Holzeinfluss eigentlich mehr reinkommt.
Okay.
Also es ist nur so ein bisschen.
Ja, das ist eigentlich nur so das oxidative Lagerbehältnis.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Ja gut, weil viel abgeben, also du merkst nicht, dass er im Holz war.
Nee, das wollte ich auch nicht, das war nie das Ziel. Es war mehr so aus der Not eine Tugend gemacht, dass die Fässer voll sind und seitdem ist immer, also das ist jetzt der Großteil ist natürlich auch im Edelstahl, das ist nur ein ganz kleiner Teil, der da irgendwo im Holz.
Das ist aber auch, denke ich, genauso ein Wein, wo man auch gesagt hat, wenn du das in 5 bis 10 Jahren aufmachst, da hast du ganz viel Spaß dran. Und das war ganz viel, wo wir 22 den Bischofsberg auch dann bei mir das erste Mal im Portfolio hatten, wo ich eingesagt habe, kauft euch davon einfach 3 Flaschen, legt die mal weg.
Also das würde ich jetzt auch, Bestellung kommt.
Und
kommt. Bestellung kommt.
Ja.
Das ist aber die nächste Frage, vor allem an dich.
Ja.
Wie sieht, also der Zuhörer, wie erkennt er einen Wein und sagt, alles klar, den muss ich bestellen. Ist das mehr so Szene oder gibt's da Tipps von dir, wo du sagst, pass auf, Michael, darauf musst du achten und dann läuft das.
Also das sind, glaube ich, immer ganz verschiedene Elemente. Auf der einen Seite, wie gesagt, es gibt bei mir so einen wöchentlichen Newsletter, wenn man sich angemeldet hat.
Sonntagnachmittags,
genau.
Wo findet man den?
Einfach unter, wenn man sich auf florianfinewine.com anmeldet, kann man mir einfach dann E-Mail schreiben, dann wird mein Newsletter aufgenommen. Und da gibt es auf der einen Seite immer ein Thema, worüber ich dann natürlich schreibe und empfehle. Und auch die Veranstaltungen sind aufgelistet. Die Veranstaltungen findet man auch bei mir auf der Homepage. Weil alles Weitere, was dann so quasi als Consulting-Event sonst läuft, ist recht individuell. Aber die Produkte oder die Winzer oder Winzerin, die ich dann vorstelle, kommt dann eben speziell über diese, ich sag mal, so eine Internet-Community. Ja, ich bin noch ein bisschen an der Ideenfindung, wie ich so eine Community wirklich gestalten will, weil ab und zu gehe ich dann auch mal ein bisschen in die breitere Form und teile es auf Instagram noch, denn die Kanäle sind natürlich, nur von Freunden kann man nicht immer leben, aber es geht schon darum, die Sachen halt wirklich dementsprechend zu platzieren, weil ich habe auch viele befreundete Gastronomen, wo jetzt auch mal der eine oder andere, wo man einen Wein platzieren konnte, ne? Und auch.
Also ich freue mich da, gestern Nachmittag im Büro habe ich gewartet, dass irgendwie 15:30 Florians Newsletter kommt. Ja. Also das ist wirklich für mich so sonntagsweise, so 15 Uhr, glaube ich, ne?
Ja, ja, meist, ne?
Kommt der Newsletter und dann.
Und da ging es auch um Lorch.
Genau. Ja. Und das finde ich immer ganz spannend, dann da reinzuschauen. Und ich glaube, du hast so dem letzten halben Jahr so ein bisschen angefangen, halt auch durch Anfragen Gastronomie zu beliefern, oder auch?
Ja, genau. Also weil ich habe, es war nicht der Gedanke, B2B zu machen. Ich wollte eigentlich einfach nur ein bisschen ausleben und da habe ich auf Endverbraucher fokussiert, weil das habe ich als im Hotel Gäste auch immer. Und dann haben mich ein paar Kollegen angeschrieben, hey, die Winzer oder Weine, die du da vorstellst, die, das finden wir spannend, kann ich es auch bei dir kaufen für die Gastronomie? Ja, klar, habe das dann so ein bisschen natürlich versucht zu steuern. Jetzt gibt es seit 2 Monaten auch eine Gastronomieliste, die jetzt Stück für Stück wächst. Und ja, also alles, wie alles im Leben, alles entwickelt sich ja immer weiter. Und deswegen, jetzt gibt es also aktuell schon 2 Newsletter, also gibt auch eine Gastronomie-Geschichte, wenn das so ein bisschen noch so unter der Hand läuft. Weil,
aber es läuft.
Es läuft, weil die Mengen sind natürlich nicht so riesig und bevor man sich da irgendwo rein verrennt und sagt, wenn auch jemand was im offenen Ausschank haben will, Alexander manchmal gar nicht so viel, weil ja noch immer einiges im Ausland landet und man muss ja am Ende auch immer sagen, dass man muss sich das immer ein bisschen zeitlich einteilen. Wie gesagt, in naher, ferner Zukunft soll ein physischer Laden auch dazu entstehen, eine Vinothek, vielleicht mit Weinbau und so, also hier im Rheingau. Und da werden wir mal schauen, wie das dann so weiter funktioniert. Aber auf jeden Fall, der Newsletter ist so die erste Ansprechvariante und die zweite Geschichte ist einfach bei den Events, weil ich sitze jetzt gerade dabei, für nächstes Jahr die Events zu planen. Ich glaube, bin momentan bei 40, 50 Events. Also nächstes Jahr werde ich ein paar mehr machen. Und auch hier mit Marcel Springer am Sprechen, ja. Dass wir da was machen. Und jetzt die ersten Sachen kommen im Januar. Da wird es unter anderem auch im Lorch gehen. Ich habe Graf von Karnes mir vorhin mal erwähnt. Da öffnen wir zum Beispiel die Schatzkammer. Die hatten einen Kellermeister oder auch 2, 3 Kellermeister, die immer Weine weggelegt haben. Da werden wir dann also reife Weine aus Lorch bis in die 30er Jahre zurück im Januar im Bies verkosten. Und wie gesagt, wer jetzt da reingeschaut hat im Newsletter, hätte die Chance dazu nochmal ein Ticket zu gewinnen. Wird zwar auf Instagram jetzt auch nochmal kommen, weil da wollen wir das natürlich nochmal ein bisschen teilen, weil Lorch ist eines der unterschätztesten Weinorte im Rheingau, würde ich vielleicht behaupten. Und ja, so muss man einfach, wie anfangs gesagt hat, man muss den Leuten immer wieder sagen, was man macht. Und da entwickeln sich Freundschaften daraus, auch ein Stück weit. Leute, mit denen ich immer auch ganz viel im Austausch bin. Ich habe dann auch den ganz klassischen Bordeaux-Trinker, der dann sagt, okay, für den einen oder anderen bestelle ich dann vielleicht einfach ein paar Kisten Bordeaux mehr mit, der dann aber auch dann hier und da schon mal sagt, hey, hast du irgendwann einen neuen Riesling, den ich auch mal probieren kann? Und dann schlagen wir hier genau mit sowas natürlich gut in die Kerbe rein, weil am Ende ist, wir hatten jetzt den Hallgartner, ne, der ist jetzt bei 16 Euro, Bischofsberg ist 26, also ist im Lagensegment. Ja. Vernünftige Preise, sehr gute Weine und einfach vor allem halt, letztes Jahr bist du bei der Vinum Newcomer des Jahres geworden, recht erinnert. Jetzt die 3,5 Sterne beim Eichelmann. Also das ist ja, kleine Schritte sind ja manchmal ein bisschen anders. Ja, also so die Wirkung nach außen zeigt ja dann schon, okay, da ist was da, aber trotzdem, man braucht ein bisschen die Multiplikatoren und da finde ich es halt einfach wichtig, darüber zu sprechen, das zu teilen und am Ende, wie gesagt, kann das noch nicht so ganz offiziell verkünden, aber es wird dann im Januar vielleicht oder spätestens im September werden wir auch nochmal sowas wie ein erstes Portfolio-Tasting machen, wo vielleicht einfach die Leute kommen können, einfach mal probieren, weil das war mir jetzt auch noch wichtig, weil so läuft jetzt vieles über die Community. Aber es soll auch dann alles breiter geteilt werden, denn es soll am Ende daraus schon ein was Physisches entstehen, was für die Region, für die Winzer, für einen selber auch dann nach außen hin breit sichtbar und tragbar ist. Denn ich glaube, das kann jetzt für ein Salz einfach mal, weil das habe ich im Rheingau auch mit vielen besprochen. Es ist einfach so, dass bei uns in der Region, wir sind eine der traditionsreichsten Regionen, Weinbauregionen der Welt, aber wir leben oft in unserer ganz eigenen Welt und tragen diese Internationalität und die Liebe für hervorragende Weine nicht nach außen, denn wir haben keine wirkliche Spitzenvinothek hier im Rheingau, die sich auch um internationale Weine kümmert. In jede Weinbauregion, wo ich war, gibt's immer mindestens eine geile Vinothek, wo dann, keine Ahnung, fahre ich ins Piemont, da liegt der Rinaldi neben dem Margaux und dann vielleicht liegt da noch Burgunder und vielleicht auch mal was aus dem Rheingau und Co. Und im Rheingau hat jeder seine Vinothek und fertig ist die Geschichte irgendwie. Und ich bin der Meinung, man muss das viel breiter transportieren. Man lebt in der Nähe zum Frankfurter Flughafen und wir alle sprechen darüber, wie toll die Weine sind, aber man ist dann die meisten dann doch glücklicher, wenn es einfach weg ist im Ausland.
Du bist ja auch in deiner Bubble irgendwie, ne? So ein bisschen.
Genau, ja.
Also das ist ja schwierig, darüber hinaus zu gehen und zu sagen, also ich erwische mich ja selber. Also als Mosel-Fanatiker erwische ich mich ja selber manchmal und denke, ja, es gibt ja auch noch irgendwie andere coole Geschichten, ne? Also das, ob es jetzt Württemberg ist, die jetzt da extrem kommen und coole Sachen machen.
Das Wichtige ist auch, dass man das immer so ein bisschen gegenseitig befruchtet über den Tellerrand hinaus. Aber man muss immer an einer Basis vor der Haustür, denke ich, anfangen.
Ich wollte gerade sagen, ich höre immer raus, man muss nah beim Winzer sein, mitbekommen, was ist gerade voll angesagt, wo entwickeln sich die Potenziale.
Neugier ist ganz wichtig.
Also, neugierig bleiben.
Ja, und neugierig bleiben, ja.
Und junge Talente entdecken.
Ja.
Alex.
Ja.
Also vielen, vielen Dank, dass wir heute mit dir sprechen konnten und die Expertise von Florian
gerne
hatten und haben. Und ich freue mich auf die Events, die wir planen für nächstes Jahr.
Ja.
Ich bin gespannt und wie gesagt, Bestellung Bischofsberg kommt.
Danke.
Heute Abend. das geht dann über Florian. Also genau. Freue ich mich ganz stark, ganz, ganz stark. Vielen, vielen Dank an gerne euch beide für die Zeit.
Keine Ursache.
Für die Expertise und dann freue ich mich. Auf bald.
Auf jeden Fall. Also ich dachte tatsächlich, wir machen einfach heute mal 2 Stunden, weil es so cool ist. Danke für die Zeit.
Gerne.
War stark.
Vielen, vielen Dank.
Bitteschön.
Spaß gemacht.
Flasche alle, Podcast auch. Auch Lust auf ein Weinchen? Fühl dich herzlich eingeladen. Termine findest du unter www.vinovista.de.